Was ich gar nicht wusste und jetzt aber über das EU-Programm Enjoys from Europe erfahren habe, ist die Tatsache, dass der CO2-Fußabdruck von Milch in Europa niedriger ist als im weltweiten Durchschnitt.
Also wir haben viele solche Mythen und Projektionen und das hat eher was mit Bullabü zu tun als mit landwirtschaftlicher Realität.
Also wir haben auf europäischer Ebene super viele Programme laufen. Also beispielsweise in Ländern wie Irland zu ihrer Landwirtschaft gibt es viele Programme, die den direkten Austausch zwischen Landwirten und Verbrauchern fördern. Der Bezug zur Landwirtschaft ist überhaupt nicht mehr gegeben oder ganz, ganz selten sind noch Berührungspunkte. Und da müssen wir eben Aufklärungsarbeit leisten. Also wir müssen gucken, dass wir die Brücke wieder schlagen zur Natur, zur Landwirtschaft und zu dem, was wir hier als Industrie eben auch leisten.
Hi und herzlich willkommen beim Podcast Let's Talk Milch von der Initiative Milch. Heute wieder mit einem Special, das wir euch im Rahmen des EU-Programms Enjoy It's from Europe kredenzen. Es geht um die Zukunft der Landwirtschaft. Laut einer VerbraucherInnenbefragung des EU-Programms gehört der Klimawandel zu den größten Sorgenthemen bei den europäischen VerbraucherInnen. Gleichzeitig wissen nur 16%, dass die Milchbranche seit Jahren daran arbeitet, ihre Emissionen aktiv zu senken. Fast alle EuropäerInnen, 96%, konsumieren Milch und Milchprodukte. Zwei Drittel halten sie für wichtig oder essentiell in ihrer Ernährung. Aber gleichzeitig zweifeln viele daran, ob sie Milchprodukte unter nachhaltigen Aspekten noch weiter konsumieren sollten. Da frage ich mich, wie kann das eigentlich sein? Und vor allem, was können wir dagegen tun? Darüber sprechen wir heute mit zwei blitzgescheiten ExpertInnen. Mit von der Podcast-Partie ist heute Jens Lönnecker. Jens, du bist Diplompsychologe und Geschäftsführer des Instituts Rheingold-Salon in Köln. Ihr habt euch auf tiefenpsychologische Marktforschung spezialisiert und in deiner aktuellen Studie Zukunftsbauer untersuchst du, wie LandwirtInnen und Landwirtschaft in Deutschland in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Kleiner Spoiler, da gibt's einen kleinen Gap. Wie der genau ausschaut und welche Lösungen es gibt, das verrät zu uns gleich. Herzlich willkommen bei Let's Talk Milch.
Hallo Tarek, ich freue mich, dass ich da bin.
Ein herzliches Willkommen auch an dich, Melanie Wegener. Du kommst aus der Praxis, du bist ganz nah dran an den MilchwirtInnen und der nachhaltigen Joghurtproduktion, denn du arbeitest in der Öffentlichkeitsarbeit bei der größten deutschen Molkereigenossenschaft, der DMK. Du kennst dich bestens mit landwirtschaftlicher Transformation und Nachhaltigkeit aus und sorgst für einen offenen Austausch auf Augenhöhe. Ich bin sehr gespannt auf deinen Input. Willkommen auch an dich.
Ja, herzlichen Dank, Tarek. Viele Grüße aus Bremen. Ich freue mich, dabei zu sein.
Toll, toll, toll. Leute, wir fangen an mit einer kleinen Warm-up-Frage. Und zwar machen wir das ganz gerne bei unserem Podcast, dass wir so ein bisschen auf die Mythen eingehen, die vielleicht VerbraucherInnen immer noch über die Milchwirtschaft haben. So auch heute. Was ist denn eurer Meinung nach der absurdeste Mythos über die moderne Milchwirtschaft?
Es ist so, dass wir in den Studien immer wieder darauf treffen, dass die Leute völlig falsche Vorstellungen von der Haltung von Kühen dann auch haben und auch die Erwartung haben, dass es unbedingt wichtig ist, den Kühen im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe zu begegnen. Also was sie nicht mögen, ist Bilddarstellungen, wo die Landwirtin oder der Landwirt, die ja nun mal oft einen Kopf größer sind, oberhalb sozusagen der Kuh stehen, sondern die Bilder, die viel besser ankommen, so ist, wenn die Landwirtin und der Landwirt sich so ein bisschen in die Knie begeben, damit Tier und Mensch sich auf Augenhöhe begegnen. Weil man dann bildsprachlich das Gefühl hat, hier wird das Tier dann gut behandelt. Was das mit der Realität zu tun hat, hat sich mir eigentlich nie erschlossen.
Okay, also Mythos wäre da, wenn man Bilderchen sieht, wo der Milchwirt, die Milchwirtin gleich groß sind wie die jeweiligen Kühe, dann ist das ein gutes Verhältnis zwischen denen. Das sollte man vielleicht mal hinterfragen. Das machen wir gleich natürlich auch noch. Melanie, aber erstmal auch zu dir. Welcher Mythos begegnet dir, der total absurd ist? Immer noch über die Milchwirtschaft.
Oh Gott, ich habe zur Vorbereitung echt häufig drüber nachgedacht, was ich denn als Beispiel bringen könnte, weil es gibt so viele. Aber jetzt auch mal passend zu unserem Thema der Nachhaltigkeit. Ja, dass die Kuh, also wir bezeichnen das immer so in unserer Diskussion, dass die Kuh das Klimaschwein ist. Und das ist es definitiv nicht. Also die Kühe Oder auch die Milchwirtschaft ist nicht der Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es gibt da Studien, da ist natürlich auch immer, kommt drauf an, mit wem du sprichst, aber so verlässliche Zahlen rechnen so mit 2-3%. Also 2-3% ungefähr ist die Kuh dafür verantwortlich, dass wir hier zu viel CO2 in der Atmosphäre haben.
Ich frage mich ja, wie es zu solchen Mythen und Sichtweisen kommt. Jens, du als Fachmann betrachtest das Thema ja mit der psychologischen Brille. Erzähl uns doch mal kurz was über dich und woran du gerade so forschst.
Ich habe erstmal Bankkaufmann gelernt und habe dann festgestellt, dass das, was die Menschen in der Bank machen, viel mit Psychologie zu tun hat. Und dann habe ich geschlossen, Psychologie zu studieren, habe das nie bereut und habe dann angefangen, alltagspsychologische Forschung zu betreiben. Und dann hat es die Verrücktheiten des Lebens haben dazu geführt, dass ich in der letzten Zeit sehr viel Forschung rund um die Landwirtschaft betrieben habe. Ich habe aber die Landwirtinnen und die Landwirte sehr schätzen gelernt und wir haben eine Studie gemacht, die sich damit beschäftigt hat, wie kann die Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft erhöht werden, die den Titel Zukunftsbauer trägt. Da haben wir uns mit diesen negativen Geschichten, den negativen Mythen rund um die Landwirtschaft beschäftigt.
Und welche Ideen, Mythen VerbraucherInnen noch haben zum Thema moderne Milchwirtschaft, darüber sprechen wir jetzt natürlich im Laufe unseres Gesprächs. Jens, du hast ja eine aktuelle Studie gerade, Zukunftsbauer heißt die. Und da gibt es ein Kapitel, was sehr dramatisch klingt, und zwar zwischen Weltuntergang und Paradies. In diesem Kapitel zeigst du 4 große Narrative auf, die immer noch das öffentliche Bild über die Milchwirtschaft dominieren. Kannst du diese mal kurz zusammenfassen?
Dadurch, dass es sehr wenig Kontakte in der Realität zwischen der Landwirtschaft, den Menschen der Landwirtschaft und der restlichen Bevölkerung gibt, das bedingt dadurch, dass die Landwirtinnen da auch immer viel natürlich auf dem Hof sind, gefordert sind und aber auch zum Teil eben auch eigene Welten sind und der restlichen Bevölkerung, dann leben die im Grunde ein Stück weit nebeneinander her. Und das ist sozialforscherisch betrachtet der beste Humus, um Vorurteile zu bilden. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich so 4 Bilder gibt, die so kursieren, der bei der in Anführungszeichen städtischen Bevölkerung. Das eine ist so die Landwirte, die so die Natur eigentlich verpesten, ruinieren. Dann ist man das mythologische Bild, um das mit dem Mythos jetzt aufzugreifen, der Mythos des Alltags. Da gibt es ein tolles Buch von Roland Barth, wo jetzt der Trecker mit dem Güllefass hinten dran. Da haben die Leute so viel Dambas und da wird das Grundwasser verseucht und so etwas. Das ist ein Mythos. Das andere, der Landwirt als Tierquäler. Da kommen immer die Bilder von der Massentierhaltung. Und dann gibt es ein weiteres Bild, das ist der dumme Bauer. Das sind oft so Leute, wie man sie bei Bauer sucht Frau findet, wo man manchmal den Eindruck hat, woher haben die eigentlich? Die haben auch nicht unbedingt was mit der landwirtschaftlichen Realität zu tun. Und dann gibt es ein positiv besetztes Bild. Das sind in der Regel die Ökobauern, der Ökolandbau. Und da ist die Fantasie, dass da immer Bauersfrau, vielleicht noch Großeltern auf einer Bank davor, ganz viele Tiere, aber unterschiedliche Tiere, nicht Massentierhaltung, sondern immer jeweils nur 1 oder 2. Und wir können uns mit den Leuten 2 Stunden unterhalten und länger, aber es wird auf einem solchen Hof nie geschlachtet. Sondern das sind eigentlich übersetzte Bilder, wenn man so will, aus einer psychologischen Perspektive von Wellness. Ja, die Leute wollen gerne ein schönes, angenehmes Leben haben, träumen manchmal, und viele träumen ja auch davon, mal einen alten Bauernhof zu kaufen, denn sich herzurichten. Und das ist so eine Vorstellung von Leben in der Natur in so einer Idylle. Und das wird auf den Ökolandbau projiziert. Und den Ökolandbauern ist das oft auch selber peinlich, weil die sagen, so ist das ja gar nicht in unserer Realität. Also wir haben viele solche Mythen und Projektionen. Und das hat eher was mit Bullerbü zu tun als mit landwirtschaftlicher Realität.
Also man merkt auf jeden Fall jetzt schon, wie sich Narrative und Mythen, die innerhalb der Gesellschaft über die Landwirtschaft, über die Milchwirtschaft, all diese Mythen und Ideen und Narrative, die existieren, bedingen sich auf jeden Fall auch selber. Du, Melanie, aus deiner Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit bei der DMK, wie bewertest du diese Narrative und wie eng hängen eben Mythen und Narrative dann zusammen?
Also wie du es ja schon gesagt hast, ich bin beim DMK, also wir sind ja auch die größte deutsche Molkereigenossenschaft. Also ich finde, das Thema Genossenschaft ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die Thema Landwirtschaft geht, weil wir halt für unsere Landwirte eben arbeiten und die eben ja tagtäglich mit Mythen und diesen Narrativen, die der Jens ja gerade auch aufgezählt hat, begegnen oder konfrontiert werden. Das reale Bild der modernen Landwirtschaft ist ein ganz anderes. Ich würde das jetzt mal mit Technik pur beschreiben wollen, weil das hat nicht mehr im Entferntesten etwas damit zu tun, wie Verbraucher sich vielleicht die Idylle einer Heidi-Alm irgendwie vorstellen, sondern das ist hochtechnologisch, das ist super effizient. Und ich glaube, das ist eben die größte Herausforderung, die wir als Industrie auch mit haben, dass wir die Brücke schlagen müssen oder die Kommunikation eben hinbekommen müssen zwischen der Realität, wie sie wirklich ist, und der Vorstellung des Verbrauchers. Und viele Kinder wissen wirklich gar nicht mehr heutzutage, wo kommt die Milch her. Das ist leider kein Märchen, sondern das ist die bittere Realität. Ich glaube, 3/4, wie gesagt, der Menschen leben in Städten. Der Bezug zur Landwirtschaft ist überhaupt nicht mehr gegeben oder ganz, ganz selten sind noch Berührungspunkte. Genau, und da müssen wir eben Aufklärungsarbeit leisten. Also wir müssen gucken, dass wir die Brücke wieder schlagen zur Natur, zur Landwirtschaft und zu dem, was wir hier als Industrie eben auch leisten.
Melanie, du hast jetzt schon ein paar Punkte aufgezählt, wie eben dieser Gap quasi geschlossen werden kann. Jens, nochmal die Frage zurück auch an dich. Woher kommt denn überhaupt dieser Gap? Also wie kann es sein, dass bei den KonsumentInnen diese Narrative vorherrschen, wenn doch die Realität der Landwirtschaft und auch der Milchwirtschaft ganz anders ausschaut?
Früher haben viele, sagen wir, zumindest im ländlichen Umfeld noch geholfen. Das ist aber genau wie Melanie sagt, alles komplett technisiert. Und auch die Milchhöfe sind ganz anders ausgestattet. Und jetzt haben die Leute aber eine große Sorge. Also wenn sie das hören, technologisch effizient, dann haben die Sorge, dass mit den Tieren schlecht umgegangen wird. Und wir müssen eben gucken, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen, auch die jetzt aufklärt darüber, wie Milchwirtschaft wirklich funktioniert, dann geht oft dann unter, dass da ja ganz auch tolle Möglichkeiten heute bestehen. Also dass die Kühe heute oft selber entscheiden können, wann sie gemolken werden. Dass es automatisierte Melkkarussells gibt. Das wissen viele Leute gar nicht. Wenn sie schon gar nicht wissen, dass die Milch aus der Kuh kommt, wie sollen sie das denn auch wissen? Aber das ist eine schöne Botschaft. Da schauen die Leute, wenn man ihnen drüber redet, dass es auch in moderneren Höfen auch die Möglichkeit gibt, dass die sich selber an bestimmten Stellen auch scheuern können, reiben können und so weiter. Dass die Art und Weise, wie Stroh dort verteilt wird. Das ist alles irgendwie nicht nur einfach lieblos und zulasten der Tiere technologisch effizient gestaltet, sondern das hat auch tatsächlich viele positive Aspekte für die Kühe, die eigentlich in der öffentlichen Diskussion dann einfach hinten runterfallen. Und es wäre schön, wenn da die Landwirtschaft und auch DMK als große Genossenschaft noch mehr Öffentlichkeitsarbeit tun. Das ist so eine Kritik vielleicht, die ich über Jahre hinweg habe. Die Öffentlichkeitsarbeit kommt da oft zu kurz.
Melanie, jetzt muss natürlich du wieder ins Spiel kommen, denn Öffentlichkeitsarbeit, der Ball wurde ja schon rübergeworfen an dich. Noch einmal kurz für den Rahmen unseres Podcasts. Es geht ja eben um das EU-Programm Enjoy It's from Europe. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem LandwirtInnen, Molkereien, Wissenschaft und Gesellschaft aus mehreren Ländern gemeinsam an mehr Aufklärung arbeiten. Melanie, du arbeitest eben in der Öffentlichkeitsarbeit. Da geht es auch viel um Aufklärung. Was ist denn schon alles passiert? Was hat die Branche schon geleistet, um eben diese Zerrbilder, diese Narrative, diese Mythen zu entkräften?
Also ich glaube, mit einer der wichtigsten Punkte ist jetzt hier die Initiative Milch. Also wir können als Einzelunternehmen diese Kommunikationsarbeit gar nicht leisten. Also da braucht es schon eine übergreifende Plattform und deshalb bin ich total happy, dass es die Initiative Milch eben auch gibt, die für uns als Branche mit in dieser großen Aufgabe unterstützt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kommunikationsplattformen wir haben, um über das Thema Milch, über wie sieht's auf unseren Höfen aus. Also da gibt es alle möglichen Social Media Kanäle. Wir haben Tag der offenen Türen. Wir können echt, also lade auch wirklich jeden ein, der diesen Podcast hört, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Interesse habt, mal auf so einen Hof mit reinzugucken. Unsere Türen stehen da, beziehungsweise die Türen unserer Mitglieder stehen da auch immer jederzeit offen. Und das ist, glaube ich, auch super wichtig. Also, dass man sich als Branche diesen, ich will nicht sagen kritischen Blicken, aber doch diesen zweifelnden oder diesen mit sehr viel Vorurteilen behafteten Blicken auch öffnet. Also wir gehen da super gerne mit offenen Armen in den Dialog. Wir haben nichts zu verstecken.
Also die Branche tut viel, es darf aber gerne auch noch mehr getan werden, damit eben dieser Gap zwischen, was denken die VerbraucherInnen, wie es in der Milchwirtschaft ausschaut und wie schaut es wirklich aus, damit der immer mehr geschlossen wird. Ein Moment aus der EU-Umfrage, der zeigt, hui, da ist aber der Gap noch recht groß. Das sind die zwei folgenden Zahlen, die ich euch gerne präsentieren möchte. Und eben laut der EU-Umfrage wünschen sich fast 80% der Deutschen Nachhaltigkeit bei der Herstellung von Joghurt. Ist ja schon mal eine feine Sache, könnte man sagen. Aber weniger als die Hälfte glaubt, dass die Branche die Anforderungen erfüllen kann. Jens, woran glaubst du, liegt dieser Gap zwischen wir wollen das, aber wir glauben irgendwie nicht, dass das die ProduzentInnen, die MacherInnen hinbekommen?
Weil einmal hängt das natürlich mit den eben diskutierten Missverständnissen und Mythen zusammen. Aber ich glaube, dass es doch ein Spiegelbild des Verbraucherverhaltens selber ist. Denn wir haben das sehr häufig, dass die Menschen von der Landwirtschaft etwas einfordern, wie zum Beispiel Tierwohl, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Und wenn sie dann im Supermarkt einkaufen gehen, sich aber nicht daran halten. Das ist in der Marktforschung bekannt unter Mind-Behavior Gap. Also man hat irgendwie was im Kopf und wünscht sich das und stellt das als Forderung auf. Aber wenn es dann ums Einkaufen geht, also das konkrete Verhalten, dann sagt man, nee, das bezahle ich aber nicht. Und natürlich kostet Nachhaltigkeit und kostet auch ein bisschen Geld. Und von daher glaube ich, dass in dieser Umfrage auch die Verbraucher selber spiegeln, dass sie genau wissen, dass sie das zwar gerne sich wünschen, dass sie aber im Zweifel, wenn es, und das kann man ja vielleicht auch zumindest bei dem einen oder anderen auch gut verstehen, sagen, ja, das kann oder will ich mir dann auch nicht leisten und dann sind wir an einem crucial point. Also am Ende muss Nachhaltigkeit auch erschwinglich sein und darauf müssen wir dann schon auch achten.
Also wir merken, es gibt eine Menge Aufklärungsarbeit und eben wahrscheinlich auch bei den KonsumentInnen und bei den VerbraucherInnen, was eigentlich Nachhaltigkeit ist. Denn die KonsumentInnen wollen Nachhaltigkeit. Wissen denn wir als VerbraucherInnen überhaupt, was das alles bedeutet? Was fällt überhaupt alles in Nachhaltigkeit? Und auch da hat das EU-Programm ein paar Zahlen gesammelt. Und zwar laut der VerbraucherInnen-Umfrage wird Nachhaltigkeit vor allem mit Umweltfreundlichkeit verbunden, weniger mit Biodiversität oder Kreislaufwirtschaft. Liebe Melanie, magst du mal in ein paar Sätzen erklären, was genau ist eigentlich diese Kreislaufwirtschaft und warum ist das ein wichtiges Tool, wenn es eben auch um Nachhaltigkeit geht?
Also ich glaube, kein Landwirt kann ohne dieses Modell effizient und wirtschaftlich arbeiten. Also das geht eigentlich darum, alle Ressourcen, die vorhanden sind, eben zu nutzen und Abfälle auch wieder zu verwerten. So einmal ganz grob erklärt. Das heißt, im besten Fall baue ich mein Futtermittel auf der Wiese nebenan an und verbringe meine Gülle letztendlich dann in eine Biogasanlage oder nutze es eben wieder zur Düngung.
Und sag mal, welche Methoden gibt es da, um im Punkto Kreislaufwirtschaft zu wirtschaften? Du hast ja schon gerade ein bisschen was über die Gülle erzählt, aber welche Methoden, welche Techniken werden denn dann wirklich genutzt, um eben eine Kreislaufwirtschaft zu haben, die, wie du schon meintest, effizient ist für die Landwirtschaft, aber eben dann auch bei der Nachhaltigkeit ganz vorne mitspielt?
Ja, also wie gesagt, die wichtigsten Punkte sind eben, wo kriege ich mein Futtermittel her? Die Tiere können jetzt ja nicht ganzjährig hier bei uns mit auf die Weiden, beziehungsweise es ist ja auch, hat ja regionale Unterschiede. Wir hier in Norddeutschland, ich sitze ja in Bremen, wir haben das Glück, dass unsere Landwirte hier in der Region viele Grünflächen haben, wo sie die Tiere eben auf die Weide schicken können. Kann ich eben beispielsweise Soja, ist ja ein genutztes Futtermittel, oder Mais. Wo kaufe ich das ein? Wie sind die Transportwege? Muss es aus Südamerika sein oder kann ich es bei meinem Landwirt vielleicht um die Ecke aus dem Großhandel kaufen? Präzisions Bespritzung oder Düngung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir wieder den Technikaspekt dabei. Also wie ressourcenschonend und nachhaltig gehe ich denn auch mit den Düngemitteln um? Da hat sich technologisch wahnsinnig viel getan, bis letztendlich zur Biogasanlage, die dann eben wieder die Gülle verwertet. Wir haben super hohe Tierwohlstandards. Also wir haben einen Betrieb auch in Sachsen-Anhalt, der bei uns mit in einem Net-Zero-Projekt beispielsweise ist. Also wir haben so Pilothöfe, auf denen wir CO2-Reduktionsemissionsprogramme ausprobieren. Und der hat ein ganz, ganz tolles System zum Thema Tierwohl oder Tiergesundheit auch, was auch ein wichtiger Aspekt ist zum Thema Nachhaltigkeit. Also wie viel Medikamente müssen eingesetzt werden? Und der kann schon sehr weit im Voraus eben sehen, am Rand von Bewegungsradien der Tiere. Also bewegt sie sich viel oder ist sie eher ein bisschen träge? Dann gucken die halt schon mal früher nach. Ist sie gesund? Geht's ihr gut? Oder müssen wir da vielleicht schon frühzeitig intervenieren, sodass sich gar nicht irgendwie eine große Erkrankung da entwickeln kann?
Melanie, was sind denn für LandwirtInnen die wichtigsten Schritte im nachhaltigen Wirtschaften? Und wie werden da die Erfolge gemessen?
Ich denke, das Wichtigste ist dranbleiben und offen sein für Innovation und Veränderung. Ja, also nur dann, wenn du auch wirklich am Ball bleibst, kannst du eben Dinge optimieren. Und das fängt eben damit an, dass man auch seine Kennzahlen gut kennt. Und da haben wir uns jetzt als DMK auch mit zum Agrar-Klima-Check, will ich sagen, angemeldet. Aber unsere Landwirte werden da, ja, ich würde mal so sagen, so gratifiziert daran teilzunehmen. Das ist ein Fragebogen von 17 Punkten, wo man eben an ganz unterschiedlichen Kennzahlen auch mal durch seinen Betrieb gehen kann, um ja Vergleiche eben doch aufzustellen. Und das ist nichts, was man ein Jahr macht und dann ist gut, sondern das musst du halt kontinuierlich machen, um dann eben auch Veränderungen zu sehen. Also bei einem schlechten, weiß ich nicht, CO2-Wert, bei dem Beispiel Futtermittel, ich hole das jetzt vielleicht doch noch aus Südamerika und nicht von meinem Nachbarn nebenan, muss ich das ja irgendwie in eine Wertetabelle eintragen und dann kann ich eben im nächsten Jahr auch sehen, ah okay, jetzt habe ich was verändert, ergo hat sich auch meine CO2-Bilanz in dem Punkt eben verändert. Genau, die Teilnahme bei uns ist aktuell noch freiwillig, aber bonusrelevant, das heißt, man bekommt bei Teilnahme und es geht auch nicht darum, da irgendjemanden jetzt auf so ein bestimmtes Level zu pushen, sondern einfach die Awareness dafür zu schaffen, sensibel zu sein, hinzugucken, sich selber mal zu hinterfragen, den Betrieb zu hinterfragen.
Melanie, was ich gar nicht wusste und jetzt aber über das EU-Programm Enjoy It's from Europe erfahren habe, ist die Tatsache, dass der CO2-Fußabdruck von Milch in Europa niedriger ist als im weltweiten Durchschnitt. Das ist doch etwas, wo man sagen kann, hey super, das wäre doch auch mal was, was nach außen kommuniziert werden sollte an die VerbraucherInnen, weil das ist doch eine feine Sache, oder?
Grundsätzlich ist das eine super feine Sache. Wir sind in Europa, ich glaube mit, was ist das, 1,1 im Schnitt Kilogramm CO2, ich will nicht sagen Spitzenreiter, aber sehr weit vorne. Also der weltweite Durchschnitt liegt, glaube ich, bei 2,4 Kilogramm. Wir in Deutschland haben gerade einen Schnitt von 1. Die Iren sind bei 0,7 roundabout, 0,8. Also wir in Europa, oder Europa ist ja grundsätzlich ein sehr großes Milchlieferland oder Region. Wir sind, was das angeht, sehr weit vorne. Und auch da, klar, kann man es kommunizieren, welchen Mehrwert hat es letztendlich? Wie sind auch, gibt es Vergleiche? Ich wüsste jetzt gerade aktuell keine Produktkategorie, die das aktuell schon kommuniziert. Also klärt mich gerne auf, falls da jemand schon aktiv geworden ist. Es hilft ja immer nur, solche Zahlen helfen ja nur im Vergleich. Also man müsste halt auch immer wieder dann den Vergleichswert mit kommunizieren. Das ist eine sehr große Aufgabe. Und die Frage ist, in welcher Relation steht es dann letztendlich auch zu anderen Produkten? Aber ja, es sind große Erfolge, wo wir wirklich auch noch zu leise für sind. Ja.
Jens, in deiner Forschung hast du belegt, dass rationale Argumente nicht immer ausreichen, um Vorurteile abzubauen. Jetzt hat ja Melanie schon erzählt, was alles gut läuft, wie viel Technik auch genutzt wird, um eben nachhaltig und aber auch im Sinne des Tierwohls zu handeln. Also alles tolle Errungenschaften, die jetzt gerade in der Landwirtschaft in Deutschland europaweit schon längst passieren. Und trotzdem haben wir immer noch diesen Moment, dass scheinbar ja, wie du herausgefunden hast, rationale Argumente oft nicht reichen. Was braucht es denn dann, wenn die Argumente nicht reichen, also rationale Argumente nicht reichen, um eben den KonsumentInnen, uns allen, mir auch klar zu machen, hey, da passiert schon super viel in puncto Nachhaltigkeit und Tierwohl auf deutschen Höfen?
Also wir haben wirklich in allen westlichen Gesellschaften, wirklich in den letzten Jahrzehnten, eine abnehmende Bedeutung von solchen rationalen Argumentationslinien. Also man konnte vorher an der Universität einen Gutachtenauftrag geben, wenn das zu bestimmten Ergebnissen gekommen ist. Dann wurde das kommuniziert und dann waren das valide, rationale Daten, die dann das Geschehen bestimmt haben. Also vor diesem Hintergrund haben wir eine Welt, in der es oft darum geht, was wollen wir glauben? Und weniger darum, was ist jetzt rational im Zweifel immer wichtig. Und wir haben auch natürlich entsprechende Angriffe gegen die Wissenschaften, gegen Studien. Es geht also darum, die Leute dort abzuholen, wo sie das Gefühl haben, da ist irgendwas jetzt uns wichtig und wir wollen lieber das glauben als das andere. Wieso ist das so? Das müssen wir bei der Nachhaltigkeitsdiskussion ein Stück weit berücksichtigen. Und wenn wir jetzt unsere Untersuchungsergebnisse nehmen, dann finden wir, wenn wir mit Landwirten reden, eine sehr hohe Technologieaffinität und eine Begeisterung darüber, vielleicht auch eine berechtigte Begeisterung darüber, was Technologie und Technik leisten kann. Und ich gebe mal so ein, aus meiner Sicht, plakatives Beispiel. Mir wurde mal ein wirklich tolles Hightech-Produkt im Drohnenbereich, das die gezeigt, auch mit einem tollen Bildmaterial. Aus Sicht eines Konsumenten muss man die Sorge haben, der sieht die Drohne anders. Der auch gerade vor dem Hintergrund dieser kriegerischen Auseinandersetzung hat eine schwarze Drohne in diesem Umfang hatte er eher so Darth Vader-Assoziationen. Man muss die Drohne dann anders nicht in dieser Ästhetik aus meiner Sicht darstellen, sondern muss darauf verweisen, auch das haben wir deutlich gemacht, dass eine solche Drohne auch mit Kameraaufnahmen in der Lage ist, zum Beispiel Rehkitze aufzuspüren, die eben da sind und bevor sozusagen das Gras da gemäht wird und die dann bei einem Mähdrescher zum Opfer fallen würden, können die über diese Drohne entdeckt werden. Und dann sind die Leute plötzlich ganz gerührt. Es ist also auch immer so eine Frage, und unterstützen die Drohne? Also es ist immer so eine Frage, wie erzähle ich das auch? Und die Landwirtschaft ist aus meiner Sicht, wenn ich das auch mal kritisch anmerken darf, auch vielleicht ein Stück weit dazu sehr im Selbstbild unterwegs. Und von daher müssen wir den Blick auf die Interessen der Konsumenten dann nochmal richten, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen.
Melanie, ist da noch Luft nach oben, wenn es darum geht, die Interessen der KonsumentInnen stärker in den Fokus zu setzen, wenn es auch um deine Öffentlichkeitsarbeit bei der DMK geht?
Also Realität und Wunsch klafft halt einfach so weit auseinander. Das, was ich als Verbraucher fordere, bin ich halt leider nicht bereit, letztendlich monetär zu vergüten. Also da müssen wir alle uns irgendwie an die eigene Nase fassen und sagen, yo, ich bin auch bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen. Wir haben jetzt bei uns beispielsweise über 80% der Höfe auf HF3 umgestellt, also wo es auch darum geht, mehr Weidegang den Tieren zur Verfügung zu stellen. Das muss man alles finanzieren. Das müssen Landwirte im Vorfeld finanzieren. Wir unterstützen unsere Landwirte da eben auch monetär. Ja, also das ist nicht einseitig. Das ist auf beiden Seiten braucht es da Engagement und auch den Willen zur Veränderung.
Also ich fasse da mal zusammen. Wir haben auf jeden Fall einen Gap, wenn es darum geht, was leistet die Milchwirtschaft und wie kommen diese Leistungen bei den KonsumentInnen an. Wir haben viel Technik, viel Zukunft, wenn es darum geht, Milchprodukte zu produzieren. Wir haben auch gerade erfahren, dass besonders der CO2-Fußabdruck in der Milchwirtschaft total im weltweiten Vergleich europaweit sehr gering ist. Wir haben auch erfahren, dass die Initiative Milch diesen Podcast eben macht, um auch in den Austausch mit den KonsumentInnen zu kommen. Und trotzdem denken halt immer noch viele, den Joghurt, den ich esse, der ist vielleicht gesund, aber könnte eben ein Klimasünder sein. Also da auch wieder diese Diskrepanz zwischen Realität, wie das Produkt hergestellt wird und dem, was die KonsumentInnen denken. Ich glaube, wir sind uns einig, wir brauchen neue Narrative. Oder, Melanie und Jens? Wir brauchen neue Narrative.
Sind wir uns da einig?
Also ich bin froh, dass wir hier sitzen, Tarek, und dass du dieses Gespräch hier moderierst. Wir haben eigentlich über die Forschung die Basis für solche Narrative, beispielsweise in diesem Zukunftsbauer-Ansatz. Und es geht jetzt darum, dass wir uns wie hier in einem solchen Umfeld darum bemühen, dass dieses Narrativ und auch zum Fliegen gebracht wird.
Und dann eben auch bei den KonsumentInnen sichtbar wird.
Genau.
Und auch, ja, dass dort dann eben die Transparenz ankommt. Was glaubst du, was wären gute Tools?
Also wir sind sehr viel auf Messen, definitiv. Wir sind auch nächstes Jahr wieder auf der Grünen Woche. Wir sind auf dem Stand vom Deutschen Reifeisenverband. Am 20. und 21.01. stehen wir auch gerne jedem mit Rat und Tat zur Seite, der sich über das Thema Milchproduktion, aber auch Genossenschaften informieren möchte. Wir sind aber auch sonst, also was Messen angeht, ich glaube, es gibt keine internationale, nationale Messe, auf der wir nicht als Unternehmen unterwegs sind. Wir haben ganz viele verschiedene Kampagnen laufen, auch für jüngere Zielgruppen mit InfluencerInnen. Und wir hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch versucht, mal an so besonderen Orten zu kommunizieren. Also wir versuchen wirklich schon arg in den Austausch mit Konsumenten zu kommen. Wir haben auch ganz viele verschiedene Panels, wo wir eben im Vorfeld von Neuproduktlaunches mit Konsumenten in den Dialog treten und sagen, was braucht ihr, wie findet ihr die Produkte, was sollen wir verbessern, was sollen wir auch kommunikativ verändern, was möchtet ihr von uns, was wir noch zusätzlich auf die Verpackung aufbringen.
Eine ganze Menge. Meine Güte, die Liste ist lang. Da bin ich doch dann auch guter Hoffnung, dass der Gap sich immer mehr schließen wird in der Zukunft. Melanie, du hast schon gesagt, dass ihr auch international unterwegs seid. Wir wollen ja eben mit unserem Podcast heute nicht nur schauen, was deutschlandweit schon alles Gutes läuft, wenn es um Transparenz, Informationen zwischen ProduzentInnen, MacherInnen und VerbraucherInnen geht. Was ist denn gerade so auf europaweitem Parkett so los, wenn es darum geht, eben die Narrative so zu kommunizieren, dass am Ende Realität und Mythos nicht mehr so ganz weit auseinanderklaffen?
Also wir haben auf europäischer Ebene super viele Programme laufen. Also beispielsweise in Ländern wie Irland, die auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung haben zu ihrer Landwirtschaft, gibt es viele Programme, die den direkten Austausch zwischen Landwirten und Verbrauchern fördern. Die haben viele Transparenzinitiativen zu Biodiversität, auch Emissionsreduktion. Da öffnen viele Betriebe ihre Höfe. Es gibt so Social-Media-Dialoge.
Vielleicht, mir fällt gerade mal ein, oder ich denke gerade darüber nach, vielleicht müsste ich mal mit der Initiative Milch nach Irland. Das wäre doch mal was, oder? So eine kleine Reise. Ich war ja schon selber auf vielen Höfen in Deutschland unterwegs, habe auch schon selber in der Gülle fast gelegen und habe da als Bauer, ja, ich habe da wirklich harte Arbeit geleistet. Sah toll aus dabei natürlich, aber eben auch harte Arbeit. Und vielleicht müsste ich jetzt mal nach Irland. Das wäre doch mal was. 3 Tage Irland mit Tarek und der Initiative Milch. Was passiert da und warum ist da vielleicht auch das Image besser? Und was können wir dann daraus lernen, europaweit, aber eben auch in Deutschland? Also ich habe schon Outfits-Ideen, sage ich euch. Ganz in grün, verschiedene Shades of Green. Also Leute, das wird toll. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt schon ein paar Leuten dabei helfen konnten, zu verstehen, was die Branche alles leistet. Und vielleicht haben wir jetzt auch schon bei ein paar Leuten den Gap schließen können. Denn es waren ja zu Beginn, habe ich es ja erzählt, fast 84% der Befragten glaubten eben, dass die Branche, wenn es um Nachhaltigkeit geht, den Aufgaben nicht ganz gewachsen ist. Ihr habt uns jetzt aus der Praxis und auch aus der Theorie erzählt, dass da ganz, ganz viel passiert. Und trotzdem abschließend von euch noch ein letztes Statement, und zwar zu der Frage, was ihr euch ganz persönlich wünschen würdet, damit sich das Nachhaltigkeitsimage und die gelebte Praxis in der Milchbranche besser annähern.
Ich wünsche mir, dass wir ja einfach noch mehr Mut haben, in diese Aufklärungsarbeit zu gehen, dass wir auch die Ausdauer haben, hier viel mehr auch Transparenz zu zeigen. Ich denke, wir haben schon sehr viel erreicht als Branche in der Industrie. Ich würde halt einfach gerne die Geschichte hinter unseren Höfen noch viel weiter kommunizieren und die Menschen nach vorne stellen, die das tagtäglich für uns leisten, weil das ist ein 24/7-Job. Es sind 365 Tage arbeiten diese Jungs und Mädels auf ihren Höfen seit Generationen. Oftmals sind es ja auch Generationsbetriebe. Und die sorgen halt dafür, dass wir hier jeden Tag volle Lebensmittelregale haben. Das ist ein Wahnsinnsjob. Und die Wertschätzung kommt für mich da auch leider sehr zu kurz. Anders als in anderen europäischen Ländern. Sehen uns oder ist die Landwirtschaft, wird die halt so ein bisschen belächelt und dieses Image würde ich halt auch super gerne verändern. Und ja, ich denke, das geht halt einfach nur durch offene Türen, durch einen Dialog, durch vielleicht auch einen runden Tisch mit Verbraucherschützern, mit Politik, mit Wissenschaft, mit Wirtschaft, mit Handel, alle zusammen. Wie können wir dieses riesengroße Projekt gemeinsam stemmen?
Danke, Melanie, für dieses tolle Schlussstatement. Jens, was wünschst du dir persönlich, wenn es um das Image und die Realität in der Milchwirtschaft geht?
Ich stimme Melanie völlig zu, würde aber gerne die andere Seite des Bildes jetzt hier stärker in meinem Statement dann betonen, weil was Melanie herausstellt, ist auch stark das berechtigte Selbstbild, finde ich, auch der Milchwirtschaft. Und ich würde gerne dafür werben, dass wir aus der Landwirtschaft, aus der Milchwirtschaft heraus den Mut haben, attraktive Bilder für die Menschen jenseits dieser Landwirtschaft da draußen, die Städter, zu finden, wo die sagen, wow, geil.
Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das war unser Let's Talk Milch-Special zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Wie nachhaltig ist die Milchwirtschaft in Europa? Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie wir verzerrte Narrative aufbrechen können und warum das so wichtig ist. Denn nachhaltig wirtschaften und konsumieren geht nur gemeinsam. Da sind wir in der Milchwirtschaft in Europa schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie der ausschaut und noch mehr Wissen und Fun Facts rund um Milch gibt's übrigens auf dem Insta-Kanal von Milch macht's. Schaut da gerne mal vorbei. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und kritisch. Bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Milch.